Mama macht Business, der Podcast rund um Zeitmanagement und Alltagsorganisation für selbstständige Mütter und natürlich auch Väter. Herzlich willkommen zu dieser 73. Episode von Mama macht Business. Jetzt nach 2 Wochen Pause, krankheitsbedingt, vielleicht hörst du es noch ein bisschen, meine Stimme ist noch so ein bisschen nasal, gibt's aber heute wieder eine neue Folge für dich. Heute ist ein Papa zu Gast, der ebenfalls Business macht. Mein heutiger Gast hat schon 2 Welten aus nächster Nähe erlebt. Knapp 20 Jahre lang führte Daniel Steiner ein eigenes Unternehmen im Metallbau. Da, wo es ordentlich funkt, kracht und richtig handfest zugeht. Heute arbeitet er wieder voll digital und bringt mittelständische Unternehmen dazu, ihre Prozesse so schlank zu machen, dass sogar die Kaffeemaschine Zeit spart. Daniel ist Informatiker, Wirtschaftsingenieur und Vater von 2 Jungs. Und er ist jemand, der weiß, dass der Weg zu mehr Effizienz nicht mit dem neuesten KI-Tool beginnt, sondern mit den Prozessen, die oft heimlich im Hintergrund Zeit klauen. Er lebt mit seiner Frau eine moderne Rollenverteilung und erzählt in dieser Folge mehr darüber, wie sie dorthin gekommen sind. So, herzlich willkommen, lieber Daniel. Ich freue mich total, dass wir es heute geschafft haben, uns hier zu treffen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darauf gefreut und ich bin gespannt, was mich in diesem Podcast an Fragen erwartet.
Ja, wir hatten ja schon ein bisschen vorher auch Kontakt und Austausch und das ist vielleicht für die ZuhörerInnen hier auch ein bisschen spannend, wie ich immer so meine Podcast-Gäste akquiriere, weil ich treffe manchmal einfach Leute so wie dich und wir sprechen und haben uns über alle möglichen Themen ausgetauscht und irgendwann dachte ich so, eigentlich bist du ein voll guter Gast für meinen Podcast. Hast du nicht Lust, vorbeizuschauen? Und ich konnte dich Gott sei Dank dafür gewinnen, denn ich bin ja immer sehr glücklich, wenn ich hier auch Väter in den Podcast bekomme. Auch wenn er Mama macht Business heißt, will ich natürlich beide Blickrichtungen zeigen. Und deshalb finde ich es immer ganz toll, wenn sich Väter hier auch reintrauen.
Ja, reintrauen, das ist so das Stichwort. Also ich weiß gar nicht, wie viele Wochen ich gehadert habe, aber letzten Endes habe ich ja gesagt und ja, wie gesagt, ich bin total gespannt.
Ja, wir haben im Intro schon ein bisschen mehr über dich erfahren, aber werden heute jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Wir starten direkt mal zum Warmwerden mit einer Frage und zwar, was sind so die 3 Dinge, die in deiner Tagesplanung fast nie fehlen?
Chaos? Nein. Also in meiner Tagesplanung, also mein wichtigstes Instrument sind kleine Aufgaben, die ich habe. Also ich versuche meinen Tag so zu strukturieren, dass ich mindestens eine große Aufgabe erledigt haben möchte und 3 kleine Aufgaben. Natürlich hat man dann noch irgendwie Termine zwischendrin, wie jetzt zum Beispiel ein Podcast oder einen Kundentermin. Das heißt, der Kalender, der ist noch mein Begleiter. Und dann sind wir schon bei Absprachen innerhalb der Familie. Das sind so, glaube ich, die 3 wichtigen Dinge. Meine Liste mit der 1 großen Aufgabe, 3 kleine Aufgaben, mein Kalender und dann alles, was drumherum in der Familie ansteht. Und das ist ja manchmal gar nicht so wenig.
Ja, das ist ja schon mal spannend, wie du das strukturierst, wenn du sagst, 1 große und 3 kleine. Ich kenne irgendwie so diese, manche arbeiten so nach dieser Kuchenstück-Systematik, also zu sagen, das große Kuchenstück abzufrühstücken und dann noch die Sahnehaube und so weiter. Wo kommt deine Einstellung so her? Ist das Erfahrungswissen oder hast du das irgendwo hergelernt oder sozusagen ja irgendwo gelesen und fandst das sehr passend für dich? Wie bist du darauf gekommen, dass das für dich gut funktioniert?
Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der heißt. Doch, Getting Things Done. Ich glaube Paul Allen oder irgendwas mit Allen, den kenne ich schon seit Ewigkeiten. Und ich habe damals angefangen, dieses System umzusetzen. Er hat das damals noch in seinen Büchern alles mit so Papierordnern und sowas gemacht. Und ich habe damals angefangen, das in Evernote zu benutzen und habe mir so meine Sachen gemacht. Und irgendwann bin ich da hingekommen, dass ich meine Aufgaben super verwaltet habe. Ja, also ich hatte dann irgendwann die Inbox, die war immer leer, aber ich hatte dann irgendwie 50 Aufgaben Firmenkontext, 30 Aufgaben Privatkontext und dann hier eine Einkaufsliste und da eine Einkaufsliste. Und irgendwann hatte ich mal eine Beratung innerhalb meiner Firma, das war eine Lean-Beratung und da ging es eben auch um Aufgaben, wie Aufgaben strukturiert abgearbeitet werden und vor allem den Work in Progress zu minimieren. Und ja, das war so ein bisschen so der Lichtblick. Also einmal überhaupt anfangen, Aufgaben zu strukturieren und dann zu sagen, ja, ey, aber wenn ich so viele Aufgaben habe, dass ich sie nur noch verwalte, dann läuft auch irgendwas falsch. Und von daher habe ich das dann versucht, immer weiter runterzubrechen und bin dann irgendwann darauf gekommen, na, ich habe halt kleine Aufgaben, das ist so, sind so alltägliche Aufgaben, Buchhaltung. Das ist jetzt nichts, was mich irgendwie voranbringt, ne? Außer irgendwie, dass ich irgendwie meiner Pflicht gegenüber dem Finanzamt nachkomme. Aber es gibt halt eben auch große Aufgaben, wie zum Beispiel ein Produkt verfeinern oder mir irgendwas überlegen, wie ich meinen Content plane und so weiter und so fort. Und das sind für mich so große Brocken und dafür nehme ich mir dann halt auch eben mehr Zeit. Aber oder und gleichzeitig gibt es eben diese Aufgaben wie einkaufen, Druckerpapier bestellen. Auch wenn ich über Digitalisierung spreche, ich muss auch noch Sachen ausdrucken, leider, die unterschreiben und wieder einscannen.
Gibt's immer noch, ja.
Das gibt es immer noch. Und von daher möchte ich dann halt auch irgendwie vorankommen und deshalb eine große, drei kleine. Mhm. Und dann habe ich auch ganz gut was geschafft.
Ja. Mhm. Und jetzt hast du es ja schon angedeutet, ne? Familiendinge kommen ja auch dazu. Wie macht ihr da bei dir in der Familie die Abstimmung mit deiner Frau? Habt ihr so ein Wochenenddate, wo ihr die Woche plant? Planst du eher am Abend vorher? Wann legst du deine große Sache für den nächsten Tag und die drei kleinen fest? Also wie genau läuft diese Zeitplanung bei dir?
Also wir haben einen groben Wochenplan. Also meine Frau arbeitet auch, die arbeitet im wissenschaftlichen Bereich an der Uni. Und da sind natürlich Vorlesungen, die stehen dann halt fest. Wann sind Vorlesungen, wann sind Termine mit dem Team und so weiter. Und gleichzeitig haben wir natürlich dann auch irgendwie Nachmittagstermine für die Kinder. Der eine muss zum Taekwondo, der andere muss dahin oder dann ist eine Spieleverabredung. Und sowas steht dann eigentlich für eine Woche schon fest. So, das heißt also, der grobe Plan, der steht dann halt eben fest. Und dann kann man sich abends nochmal irgendwie austauschen, ob das dann auch wirklich so ist. Oder wenn dann halt gesagt wird, ja, ich muss morgen mein Auto zur Reparatur bringen, kannst du den großen abholen oder den kleinen oder den da und dahin bringen. Dann sind das immer ganz, ganz kleine Absprachen, die noch gemacht werden, die dann auch nicht so das große Ganze vollkommen durcheinander bringen. Meine Aufgaben, die sind schon alle vorstrukturiert. Ich habe noch so ein zweigleisiges System, einmal Evernote und dann benutze ich ganz, ganz viel ClickUp, wo ich meine Sachen drin strukturiere. Und so, das steht eigentlich fest. Da gucke ich dann abends nochmal rein, ob das alles so okay ist und dann geht es mit dem nächsten Tag weiter. Also vor allem nochmal reingucken, habe ich einen Kundentermin, kollidiert irgendwas oder wann starte ich meine große Sache. Spannend wird es dann, wenn solche Sachen passieren wie Hort fällt aus, Sport fällt aus oder Kind ist krank. Das sind halt solche Sachen, die dann schon ein bisschen mehr dafür sorgen, dass wir in Stress kommen. Früher war das anders. Beim ersten Kind war die Absprache, also da hatte ich halt noch eine Firma mit 20 Angestellten. Und da ist dann halt die Absprache, ich muss da sein morgens um 7 Uhr und ich habe dann halt auch bis nachmittags gearbeitet und wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass das so nicht funktioniert. Also ich will da gar nicht so tief drauf eingehen, aber der Große ist ein Kind mit besonderen Bedürfnissen. Beim zweiten Kind war das dann aber auch so, dass wir dann gesagt haben, in der ersten Zeit, im ersten Jahr bin ich mittags zu Hause und das war unser Plan. Dass wir das so auch eingespielt haben. Ich arbeite vormittags, bin dann auch mittags zu Hause und wenn ich dann Zeit habe, dann kann ich noch irgendwie dann arbeiten oder abends. Also, und dann kam Corona. Und das war halt eben die Zeit, wo dann eben alles durcheinander lief und gleichzeitig zu Hause sein, aber gleichzeitig dann auch diese schwere Phase im Betrieb dann halt irgendwie begleiten. Das hat uns schon ganz schön an die Grenzen gebracht. Also auch natürlich beruflich bei meiner Frau, die musste dann dementsprechend auch auf einmal Vorlesungen zu Hause halten. Also lieber halt zu, keine Vorlesungen. Dann wurden die Vorlesungen online gemacht. Ja, wie kann man denn jetzt eine Vorlesung zu Hause online machen, wenn da auf einmal Kinder rumtouren? Mhm. Also ne, ich glaube, jeder kennt das. Jeder hat schon Calls mit einem Baby oder mit einem Kleinkind auf dem Arm gemacht oder das Kleinkind spielt hier neben oder malt irgendetwas und man hat hier einen Geschäftscall und muss zwischendurch mal dann halt mit einem blauen Stift irgendwie eingreifen.
Ja.
Und das ist dann halt irgendwie auch unsere Normalität geworden. Und damals haben wir, das ist für uns das Unwort des Jahrzehnts, Arbeit in den Randzeiten. Meine Frau schreibt noch nebenbei ihre Promotion. Das ist so
nebenbei ist gut, neben, ja.
Ja, genau. Das ist ja Privatvergnügen, mhm. Mehr oder weniger. Und ich glaube, ein Prof, der sagte dann mal, ich weiß gar nicht, ob das der derzeitige Erstprüfer ist oder einer von davor, der sagte, ja, musst du halt in Randzeiten arbeiten. Und wir haben dann gesagt, was sind denn Randzeiten bei uns? Sind Randzeiten dann, wenn die Kinder am Bett sind, also wenn um 9 Uhr dann halt das letzte Kind schläft, wir dann noch einmal die Küche gemacht haben, fängt dann um 9:30 die Randzeit an oder wer definiert das denn so? Und das waren so unsere, ja, da hat es, glaube ich, angefangen, dass wir dann wirklich ganz, ganz oft nachts gearbeitet haben. Meine Frau kann das nicht, ich kann das super. Meine Frau ist dann eher morgens um 4:30 aufgestanden und hat dann bis 7 gearbeitet, bis das erste Kind wach war. Und die ist dann abends mit ins Bett gegangen und dann habe ich gearbeitet. Und das haben wir ziemlich lange gemacht und das schlaucht auch ziemlich, dass man sich dann so aufteilt. Erstmal sieht man sich gar nicht mehr. Ja. Und jetzt machen wir das so, klar gibt es jetzt immer noch so Phasen, Kind ist krank, man hat aber trotzdem Projekte, man muss halt irgendwie abliefern. Gleichzeitig ist, wir haben beide hochflexible Jobs und gleichzeitig macht aber niemand unsere Arbeit. Also wenn meine Frau 70 Hausarbeiten von Studierenden bekommt, dann liegen die da halt und die müssen gemacht werden. Da gibt es keinen, ich lasse mich krank schreiben, dann macht das irgendjemand anders fertig. Nee, das wird dann halt einfach gemacht. Das ist egal, ob man selber krank ist, das Kind krank ist oder sonst irgendetwas. Diese Arbeit, die muss halt erledigt werden. Und Vorlesungen dürfen auch nicht so oft ausfallen. Das heißt, wenn eine Vorlesung zweimal ausfällt pro Semester, dann ist das schon echt am Limit, weil sonst unter Umständen jemand sagen kann, ja, ich bin jetzt durchgefallen, aber ich hatte ja auch gar keine Vorlesung. Ist ja immer ausgefallen. Und wir mögen halt diese hochgradig, hochflexiblen Jobs und gleichzeitig ist es dann, dann auch unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass wir dann unsere Aufgaben erledigen. So, im Digitalbereich wird immer darüber geschmunzelt, wenn jemand nachts arbeitet, das ist dann halt das Kellerkind oder der Informatiker. Bei mir fällt das nicht so auf.
Ja, ich habe hier auch schon auch mal auf dem Kanal so ein Video gemacht für Nachteulen, Tricks, wie man es schafft, quasi in den Randzeiten zu arbeiten, sage ich jetzt mal. Wie man sich quasi am Tage dafür vorbereiten sollte, denn ich kenne das auch. Ich arbeite auch viel in den Randzeiten, wenn man die jetzt so nennt. Und ich kenne auch dieses Thema, was du jetzt bei euch auch beschreibst, dass man eben auch, ja, man versucht dann fürs Kind oder für die Kinder zu organisieren, dass alles abgedeckt ist. Aber als Paar hat man dann halt noch weniger Zeit, weil irgendwann muss man ja auch mal schlafen, so wie du sagst, nicht? Du kannst zwar in der Nacht arbeiten und deine Frau steht dann früh auf, aber wann seht ihr euch denn eigentlich und wann findet denn mehr statt als nur dieser Austausch über wer macht jetzt was, wer bringt wen zum Taekwondo und keine Ahnung, sondern dazwischen muss ja auch irgendwie noch das Leben so ein bisschen passen und da ist dieses alles in Randzeiten packen dann auch so ein bisschen schwierig. Mich würde jetzt
total... Können wir es übers Handy organisieren.
Genau. Mich würde jetzt total interessieren, wie hat sich denn das bei dir verändert? Weil du hast ja vorher einen Job gehabt, da warst du ja sicherlich ein bisschen gebundener an den Ort als Geschäftsführer, da auch vor Ort zu sein, 20 Leute auch zu koordinieren. Ich meine, da jetzt nicht da zu sein, ist ja auch immer so ein bisschen schwierig. Wie hat sich das heute verändert mit diesem eher ganz flexibleren Job, den du jetzt hast? Wie fühlt sich das für euch als Familie an?
Also für mich ist es sehr viel einfacher. Also wir haben natürlich auch ganz oft darüber gesprochen, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt irgendwie als Data Scientist oder sonst irgendetwas in ein großes Unternehmen und arbeite da? Oder suche ich mir etwas, was ich alleine machen kann, vielleicht auch mit einem kleinen Team und koordiniere das dann halt vom Laptop aus? Klar, muss ich dann auch irgendwann mal zum Kunden fahren und vor Ort sein. Dann bin ich auch mal 2 Tage nicht da, dann fahre ich zum Kunden und dann hoffen wir, dass alles gut geht. Also wir haben natürlich dann auch irgendwie Oma und Opa, die dann auch irgendwie bedingt einspringen können, aber so viel Rückhaltefunktionen haben wir dann nicht, wo wir sagen können, so ja, ey, dann geht er mal 3 Tage nach der Schule dahin oder irgendjemand anders bringt ihn halt hin. Das ist dann von den Entfernungen her dann doch alles ein bisschen schwieriger. Mhm.
Was würdest du sagen, wie ist so bei euch die Aufteilung von der Care-Arbeit? Wer macht ungefähr wie viel? Geht jetzt nicht darum, um zu sagen, toll, du viel mehr und so weiter, sondern nur so ungefähr. Und wie wichtig ist euch faire Aufteilung? Habt ihr da ein Idealbild für euch oder ist es einfach aus dieser Konstellation heraus entstanden sozusagen?
Ich glaube, das ist durch viele Diskussionen und aus der Konstellation heraus entstanden. Also wie gesagt, früher war das schon, also als wir uns entschieden haben, Kinder in die Welt zu setzen, haben wir gesagt, naja, das schaffen wir schon irgendwie, wir teilen das dann auch irgendwie auf und gleichzeitig Papa ist dann halt eben tagsüber arbeiten. So, und das hat dann ganz, ganz schnell irgendwo auch natürlich kollidiert. Und so, und über die Jahre hinweg haben wir das dann halt auch irgendwie zurechtgeruckelt, dass es halt gefühlt fair ist. So, und ich glaube, jeder von uns beiden sagt, er macht immer einen Ticken mehr als 50%. Gefühlt. Und ich glaube aber, dass wir das ganz gut aufgeteilt haben, dass es 50-50 ist. Es gibt halt Phasen, da kümmere ich mich dann halt mehr um die Kinder, hole halt mehr ab und gleichzeitig gibt es auch Phasen, da holt meine Frau halt mehr die Kinder ab. Wobei wir halt bestimmte Sachen eben aufgeteilt haben, also die dann halt mehr Mama macht und mehr Papa macht. Also zum Beispiel Impfungen mache ich. Das ist, hat sich dann irgendwie so eingeschlichen. Ich bin dann da irgendwie stärker oder emotional gefasster, wenn halt Kinder geimpft werden. Und genauso gibt es aber auch Aufgaben, die meine Frau dann übernimmt. So, und das glaube ich, das kriegen wir, glaube ich, ganz gut hin, dass es im Schnitt 50-50 ist.
Ja. Habt ihr da so eine Mental Load Liste? Damit fahren ja viele, nicht? Dass sie sagen, wer kauft die Geburtstagsgeschenke für alle Kinder oder habt ihr das einfach nach und nach sozusagen gefixt und gesagt, ja komm, du kannst das viel besser mit den Impfungen, mach du das mal. Und ihr habt das im Kopf, aber da gibt es jetzt nicht eine Liste, wo abgehakt wird, wer was macht.
Ich glaube, das ist ein Thema, was man nicht absolut aufteilen kann. Das ist Mental Load, ist ein Thema, das ist ganz schwierig zu greifen. Da kommt noch ein anderes Wort mit dazu, Mom Guilt. Das ist... Ich glaube, das hat meine Frau auch mehr als ich. Also es gibt so typische Sachen, wenn ich halt früher mit den Kindern rausgegangen bin, als sie noch Windeln getragen haben, dann habe ich mal halt die Windelpackung vergessen. So, und dann war das halt so. Dann habe ich mir unterwegs irgendwas organisiert und niemand ist gestorben. Kaka wurde nirgendwo irgendwie rangewischt oder sonst irgendwas. Es ist alles sauber abgelaufen. Und ich denke, für meine Frau wäre das eine größere Katastrophe gewesen als für mich. So, ne, allein halt so, ey, ich habe nicht daran gedacht, an mein Kind zu denken. So, und das habe ich nicht so stark. Und Mental Load, also ich glaube für die Geburtstage, also jedenfalls wenn die Kinder eingeladen sind, dann kaufe ich mehr Geschenke. Und ich habe dann, glaube ich, eher so die ausführende Funktion bei unseren Kindern, dass ich alle Sachen ranschaffe. Also einkaufen, ranschaffen, und ich glaube aber wirklich, dass dieses Mental Load, das richtige Geschenk zu finden, da denkt meine Frau mehr darüber nach als ich. Also ich bin dann eher so, dass ich sage, ja, ey, ist doch ein cooles Lego-Teil. Fertig. So, und die Schleife und das i-Tüpfelchen, das kommt dann durch meine Frau und die macht sich da wirklich mehr Gedanken darüber. Und das ist, ich weiß nicht, ob man das pauschalisieren kann, also Mom-Guilt pauschalisieren oder ob es da auch ein Pendant gibt für Väter, Dad-Guilt oder sowas, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ja, das ist natürlich auch bei uns ein Thema und ich glaube, wir sind aber gar nicht so dabei, dass wir sagen so, ey, du denkst nie daran, dass wir mit dem Finger uns gegenseitig irgendwie pieksen oder so, das machen wir in der Regel nicht.
Ja, es ist ja auch die Frage, inwiefern hilft das dann weiter? Also es ist, glaube ich, immer super wichtig auch, ja, in ruhigen Momenten vielleicht zu reflektieren, du machst doch beim nächsten Mal so vielleicht, das ist ja auch eine andere Form von Austausch, als dann zu sagen, boah, da hast du schon wieder die Windeln vergessen, wie kannst du nur? Also damit schwächt man sich ja auch extrem. So.
Ja.
Aber was würdest du jetzt sagen, wir haben auch in einem Vorgespräch schon darüber gesprochen, deshalb würde ich gerne da kurz darauf eingehen. Wie ist es in eurem Umfeld? Wie werdet ihr so wahrgenommen als Paar, die ja doch eine relativ moderne Rollenverteilung leben? Und wie erlebst du es in eurem Umfeld? Wie ist da so die Verteilung?
Ich glaube, im Umfeld haben viele damit einen Struggle tatsächlich. also die dann vielleicht auch ein bisschen klassischer angelegt sind, aber das eigentlich gar nicht wollen, aber irgendwie das auch nicht merken, dass sie in dieser klassischen Rollenverteilung irgendwie gefangen sind. Und da gibt es dann natürlich auch solche Konstellationen, wo die Frau eigentlich beruflich erfolgreicher ist als der Mann. Und irgendwie der Mann dann aber das gar nicht ausspricht, aber irgendwie ist das ein Thema, der Elefant, der nicht genannt wird. Und die Frau dann aber trotzdem mehr übernimmt als der Mann und das dann darüber unsichtbar einen Struggle gibt, dass die sich dann irgendwie anzicken und so weiter, das gibt's halt schon. Na klar, man kann halt auch mal das Wochenende irgendwie mit beiden Jungs irgendwo hinfahren und wir haben in Bremen das Universum, das ist so ein Mitmachmuseum, die haben auch draußen einen großen Spielplatz und das geht halt immer, die beiden mal eben einpacken und dann wegfahren für ein paar Stunden.
Und wie sind die Reaktionen des Umfelds darauf, dass ihr das so lebt? Also wird das wahrgenommen? Wirst du dafür honoriert, in den Himmel gehoben?
Ja, genau, das ist genau, das ist so, wenn eine Frau mit dem Kind spazieren geht, dann ist das überhaupt nichts Besonderes. Dann ist das halt eben, ja, wieso ist eine Frau? Natürlich geht die mit ihrem Kind spazieren. Und wenn Papa das macht, dann ist er halt der geile Vater. So, und das ist etwas, was uns schon ganz oft auffällt und wo ich auch nur mit den Schultern zucke und sage, ey, das sind meine Kinder. Ich möchte auch dabei sein, wenn meine Kinder groß werden. Ich möchte auch, dass die Verhaltensweisen von mir übernehmen. Dann muss ich auch da sein, wenn die das machen wollen. Also Minecraft ist zum Beispiel ganz, ganz groß bei uns momentan, das Computerspiel. Und wir haben hier einen eigenen Server zu Hause, wo wir dann halt eben Minecraft drauf spielen. Und das macht halt eben Papa mit den Kindern zusammen. So, und klar, da weiß ich nicht, warum man halt der coole Typ dann ist, wenn man das macht, weil das sind doch die eigenen Kinder. Also, weißt du?
Aber wie reagierst du darauf, wenn dich jemand so, also reagierst du darauf und spiegelst das, dass das halt eigentlich normal sein sollte, oder?
Ich werde da gar nicht drauf angesprochen. Also, dann wird meine Frau eher darauf angesprochen. So, und die bringt das Lob dann abends mit nach Hause und sagt, guck mal, die hat gesagt, ihr Mann macht das nie. Der bringt nur den Müll raus, wenn überhaupt. Aber das ist ja toll, dass dein Mann das macht. Und ich denke so, ja, ey, das ist irgendwie ja, unsere Realität. Das ist jetzt irgendwie nichts Besonderes für uns tatsächlich.
Und inwiefern erhöht das bei deiner Frau das Gefühl, sie wäre nicht Mutter genug? Also man hat ja dann häufig den Gegeneffekt, dass man, weil der Papa das so toll macht, weil so nach dem Motto, die Mama, die ist ja fast nie da, so nach dem Motto. Das ist ja auch ein unangenehmes Gefühl, was gar nicht die Realität abbildet. Aber wie geht deine Frau dann damit um?
Das weiß ich gar nicht, ob wir das haben, nur weil ich dann mit den Kindern mal irgendwie alleine zu Hause bin oder mit denen wegfahre, dass meine Frau dann denkt, sie kommt ihrer Aufgabe nicht nach oder so.
Aber wenn andere das so sagen, nicht? Wenn die dann sagen, Mensch, der Daniel, der ist ja wirklich toll, dann steht man ja, also ich kenne das auch ein bisschen aus meinem Umfeld, dass mir oft gespiegelt wird, Mann, dein Mann, der macht das aber toll, super, dass du so einen tollen Mann hast und so. Und gleichzeitig denkt man dann so, ja, ich habe einen tollen Mann, aber der ist ja auch der Papa. Also weißt du, diese Reaktion bei der Mutter, also bei mir ist dann immer so, ja, na klar. Und warum muss ich denn jetzt so sagen, ja, Mann, toll.
Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich glaube nicht, dass, also ich glaube, meine Frau zuckt dann halt mit den Schultern, ja, ist auch mein Mann. Den habe ich mir rausgesucht. Ist ja ganz gut. Und letzten Endes ist es auch sein verdammter Job. Er ist der Papa. Und wir haben so etwas, darüber werden wir öfter belächelt. Was heißt belächelt? Also nicht belächelt, sondern ich erkläre das mal. Wenn wir mit den Kindern Urlaub machen, dann sind wir nur woanders 24 Stunden für sie da. Das heißt, wir machen jeder nochmal eine Woche alleine Urlaub. So, um dann halt zum Beispiel etwas zu machen, was man halt mit dem Partner nicht zusammen machen kann. Also ich gehe zum Beispiel gerne Bergsteigen und meine Frau zeigt mir den Vogel und sagt, wie ich muss mich da irgendwie abquälen, irgendwie 5 Stunden lang, um von etwas Höherem auf etwas Niedrigeres runterzugucken. Ist nicht ihr Ding, ne? Also halbe Stunde okay, aber 5 Stunden irgendwie da durch Gebüsche ächzen oder Felsen hochkraxeln. So, das ist mein Ding. Und ich komme dann auch total ausgeglichen und erholt zurück. Dieses Jahr zwar irgendwie mit einem angeschlagenen Knie, das ist eine andere Sache, aber ansonsten mental bin ich dann ganz gut ausgeglichen. Und das gleiche macht meine Frau. Die hat aber in den letzten Jahren dann meistens für ihre Promotion geschrieben. Dann fährt sie in ein Hotel mit, ich glaube, 5-Gänge-Menü gibt es da abends. Und die haben Infinity-Pool und wirklich super. Und wenn wir so etwas erzählen, dass wir so etwas machen, das löst Irritationen aus.
Aha.
Also von, ja, wollt ihr nicht zusammen Urlaub machen?
Mhm.
Ich weiß gar nicht, ob mal irgendjemand gesagt hat, hast du nicht Angst, dass dein Mann dann fremd geht oder so etwas? Keine Ahnung, ob das mal jemand gesagt hat. Das ist, aber für uns ist das so normal geworden, dass wir das halt auch brauchen, um auch mal einfach was für uns zu tun, was wir halt mögen.
Mhm.
Und klar ist dann halt die Woche mit den Kindern dann halt anstrengend. Da versuchen wir dann auch, das natürlich so zu organisieren, dass dass irgendwo mehr Fremdbetreuung stattfindet. Aber gleichzeitig ist es so, wenn ganz normal Schule und Kita ist und die Betreuungssituation geklärt ist, dann kommt man eigentlich ganz gut durch die Woche. Wie gesagt, das machen wir seit Jahren so, dass wir mal alleine wegfahren. Oder ich glaube, früher bin ich nicht nach Österreich gefahren, da bin ich dann mal 3 Tage ins Hotel gefahren, habe mal ausgeschlafen.
Was würdest du denn anderen Vätern oder Müttern raten, wenn sie so ein bisschen vor der, also wenn, sagen wir jetzt, aus deinem Umfeld käme jemand und sagt, Mensch Daniel, ich finde es eigentlich gut, wie ihr das macht und ich würde eigentlich ähnlich gerne mit meiner Frau sowas leben oder mit meinem Mann. Was würdest du dem raten? Wie kann man denn das angehen, so mehr Care-Arbeit zu verteilen oder, wenn man sagt, mehr zu übernehmen? Wie geht man daran?
Ja, vielleicht einfach mal fragen. Ja, also klar, wenn man halt irgendwie 10 Jahre dann halt irgendwie gar nichts gemacht hat, dann ist es nach 10 Jahren, glaube ich, auch schwierig, dann halt zu sagen, ey Schatzi, du, ich habe mir überlegt, ich möchte mal irgendwie den Kindern auch mal was zu essen kochen. Das könnte vielleicht spät sein und dann auch vielleicht einen kleinen Wutausbruch auslösen. Ich weiß es nicht. Aber ich stelle mir das so vor, so nach 10 Jahren dann so anzukommen und zu sagen, so ja, jetzt möchte ich mal irgendwas machen. Nee, ist schon alles okay. Ich mache das schon so weiter. Ich brauche niemand. Nein, aber...
Ja, auch ein guter Punkt.
Ja, ne, aber das ist vielleicht einfach mal drüber sprechen. So, ich möchte halt irgendwie mehr machen. Kann ich dir irgendwas abnehmen? Soll ich die Jungs nicht mal wegbringen? Dann kannst du halt irgendwie in die Sauna gehen oder sonst irgendetwas machen. Du machst das immer alles alleine.
Angebote schaffen
so.
Und sagen.
Angebote schaffen und gleichzeitig ist es natürlich so, das hattest du vorhin gesagt, dass nicht dieses Gefühl aufkommt, ja, jetzt macht das jemand anders. Das heißt, ich persönlich als Mama oder als Papa schaffe das gar nicht und mein Partner sieht das, dass ich dem gar nicht genügen kann. Das ist natürlich immer so ein bisschen Glatteis, wo man sich dann drauf bewegt. Ja, aber ich glaube, wenn man eine vernünftige Kommunikation hat, dann kann man das auch mal ansprechen. Und vielleicht klappt es dann auch nicht beim ersten Mal, aber wenn man dann irgendwie darüber spricht, dann ist ja schon mal erstmal ein Gedanke irgendwie gefallen, der dann auch irgendwie weiterarbeitet.
Mhm.
Und wie gesagt, bei uns war das auch ein Prozess über Jahre hinweg. Ne?
Ja.
Also mit dem Großen angefangen und dann, ich glaube, unser Glück für unsere Aufteilung war tatsächlich Corona. Also weil das ist dann halt wirklich, das hat alles auf den Kopf gestellt. Wie machen wir das jetzt? Wer ist denn wann zu Hause? Und wir sind morgens mit den Jungs aufgestanden, wir haben mit denen Sport gemacht.
Mhm. Ja,
also das ist diese YouTube-Programme von, wie heißen die? Die Australier. Egal, da gibt es so ein Sportprogramm, was man auch irgendwie in den Sportstudios machen kann. Die haben ganz viel online gemacht, auch für Kinder.
Mhm.
Und dann haben wir vor dem Fernseher im Wohnzimmer Burpees und Kniebeugen gemacht und irgendwelche Superhelden-Sachen. Ja, und so sind wir dann halt zu Hause, Spielplätze waren ja teilweise auch zu Hause über den Tag gekommen, ja. Und das schafft man halt nicht alleine, das muss halt irgendwie auch klar sein.
Und ein bisschen sprichst du hier was an, was ich auch schon ein paar Mal hier im Podcast gehört habe. Also Corona hat ja sehr viel Unglück auch gebracht, auch für viele Familien, aber es gibt eben auch manche, die tatsächlich dadurch Erfahrungen gemacht haben, die sie eben auch positiv weiterentwickeln konnten. Und so klingt das jetzt bei euch auch so ein bisschen, dass erstens ja bei dir sich beruflich viel umgestellt hat. Ihr hattet ja dann nochmal ein zweites kleines Kind, der war ja auch noch klein, ne? Und das dann in dieser Ausnahmesituation dann doch nochmal umzudenken und daraus trotzdem irgendwie was Positives zu machen. Das ist eigentlich eine schöne Erkenntnis, die ich hier eben schon öfter mal hatte.
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, ohne Corona hätten wir länger gebraucht. Mhm. Ich sage das immer, Corona ist so ein Brandbeschleuniger gewesen für alles. Also für gesellschaftliche Themen, aber auch für Themen in der Beziehung. Das hat einfach alles wahnsinnig beschleunigt. Mhm. Und so halt auch in diesen Aushandlungsprozess. Ich glaube, den haben wir einfach dann auch ganz schnell einfach abgehakt und gesagt, hey, das geht gar nicht anders, das machen wir jetzt so und so. Und das war jetzt auch klar, jetzt mit meinem Business jetzt, das versuche ich so aufzuziehen, dass ich dann auch weiterhin flexibel bleibe, dass ich nicht irgendwie die ganze Woche unterwegs bin und Außendienst mache oder immer bei Kunden vor Ort bin, sondern dass ich das so einrichte, dass ich ganz, ganz viel vom Laptop machen kann. Mhm. Und ich glaube, es geht auch gar nicht anders, ja, für uns.
Mhm. Gibt es was, wenn du jetzt zurückschaust auch ein bisschen, dass du heute bewusst anders machst als noch vor ein paar Jahren?
Ich glaube, die Selbstverständlichkeit ist ganz anders geworden. Also was halt irgendwie Themen mit den Kindern angeht. Mhm. Also ich glaube, früher war es halt einfach so, dass wenn eine U-Untersuchung mit den Kindern anstand oder so, dass wir das dann irgendwie ausgehandelt haben. Wer geht hin und wer macht was und keine Ahnung was. Und ich glaube, da frage ich jetzt einfach gar nicht. Mhm. Also ich glaube, das ist auch so ein Thema, was bei vielen Männern so ist, wenn für Frauen oder sagen wir mal so, wenn für den Partner viele Sachen selbstverständlich sind, dann kann das ganz, ganz schnell in so eine, so sich einspielen, lass mich das mal eben schnell machen, ich kann das sowieso besser. Mhm. Und dann kommt man in diese Rolle, dass man fragt, soll ich das machen, auch wenn ich länger brauche, und man degradiert sich halt schon irgendwie zum Helfer,
ja,
oder zum Blödmannsgehilfen. Und wenn sich das einspielt, dann hat niemand mehr Bock darauf. Hm. So, der eine Partner, der fragt nicht mehr nach, und der andere macht das sowieso gleich, ist aber sauer, weil der andere das nicht macht. Und in diese Rolle darf man gar nicht reinkommen. Also es muss halt irgendwo für solche Themen eine Selbstverständlichkeit da sein. Und das sind zum Beispiel Untersuchungen. Ja, wir kriegen das Schreiben vom Amt, ja, U-Untersuchung steht an, machen Sie einen Termin, und ich kümmere mich um den Termin, und ich gehe dann damit einen von den beiden Kindern. Mhm.
Ja, gutes Beispiel.
Genau, das sind, und an alle anderen Sachen, es ist halt immer klar, ich mache die Küche, meine Frau macht die Wäsche, und so haben wir ganz viele Sachen dann irgendwie fest aufgeteilt. Mhm.
Ja, cool. Also auch diese Selbstverständlichkeit einfach, dass man sagt, ja, es ist jetzt einfach so und wir haben das jetzt so geklärt, oder es sind einfach gewisse Standards mittlerweile gesetzt und jetzt muss man da auch nicht mehr so viel drüber sprechen und es ist einfach für jeden normal. Lass uns mal ein bisschen so auf dein Jobfeld gucken, weil das ist ja auch super spannend. Du hast es vorhin so ein bisschen angedeutet, dass du dich auch gefragt hast, okay, wo soll die Reise jetzt hingehen als Data Scientist oder was machst du genau? Warum ist deine Wahl jetzt auf KI, Automatisierung und Digitalisierung gefallen?
Ich glaube, ich habe das selber gemerkt, dass das ein Thema ist, wo ganz viel Unwissen herrscht in Unternehmen. Also das ist, ich bin da irgendwie zu Prozessautomatisierung durch einen Zufall irgendwie reingekommen, weil jemand hatte irgendwie so ein Problem, der wollte halt irgendwie Videos analysieren, und der hat das komplett händisch gemacht. Der hat sich irgendwie Videos runtergeladen, der hat ihn in ein anderes Tool hochgeladen, hat sich dann das Transkript rausgezogen und hat dieses Transkript dann in eine KI geladen, dass der dann ein Ergebnis daraus bekommen hat. Das Ergebnis hat er dann in eine Excel-Tabelle oder in ein Google-Sheet gemacht. Und das wollte er mit 1000 Videos machen oder so. Und ich dachte, ist ja ein nettes Projekt, aber du weißt, dass man das auch automatisiert machen kann. So, und dann und so kam das dann halt, dass ich gemerkt habe, dass auch Menschen, die, ich sag mal, digital affin sind, auch nicht die Möglichkeiten kennen, die dahinter noch lauern. Also es ist ja ein Riesenfeld, was man mit automatisierten Prozessen machen kann. So, und dieses KI-Automatisierung und KI-Agentensysteme und Multi-Agentensysteme, das packe ich da gar nicht so obendrauf, weil die Erwartungen an KI sind halt so riesengroß, und teilweise kann KI diese Erwartung gar nicht erfüllen. Mhm. Und jetzt ist es halt auch gerade so, immer wenn OpenAI ein neues Modell rausbringt, dann sind die Erwartungen halt hoch, auch durch Marketing halt geschürt. So, und natürlich, ganz LinkedIn ist voll davon, von irgendwelchen Beurteilungen über GPT-5, was es kann, was es nicht kann, und da sind ganz, ganz viele Strömungen mit dabei. Und wie gesagt, die Erwartungen sind hoch und selten werden sie erfüllt. Und trotzdem kann man ganz viel damit machen. So, aber wenn ich zu Unternehmen gehe und sage, wir können alles mit KI machen, dann wollen die auch, dass alles mit KI gemacht wird, aber die sind noch gar nicht so weit. So, das heißt, die müssen erstmal dafür sorgen, dass sie einen Prozess haben, der vernünftig funktioniert und dass alle Menschen diesen Prozess befolgen im Unternehmen. Und dass dann nicht irgendwie einer sagt, nee, ich benutze jetzt nicht das System, ich mache das jetzt weiter per Mail oder ich mache das auf meinem Desktop oder sonst irgendwie, weil dann funktioniert das nicht und dann funktioniert auch KI nicht. Also deshalb fange ich mit Unternehmen immer ganz vorne an und versuche erstmal die Prozesse aufzuschreiben. Ganz, ganz klassisch mit einer Leinwand und Post-its, und dann wird es erstmal erfasst, wie überhaupt so ein Prozess aussehen soll, in welcher Reihenfolge was gemacht wird und wer das macht, bis wann solche Punkte erledigt sein müssen, und dann fangen wir an, eben diesen Prozess digital abzubilden. Dass man sagt, okay, dann sucht man sich, wenn man den Prozess hat, ein Tool aus, mit dem man das machen möchte, und richtet das dann ein, dass dieser Prozess erstmal digital abgebildet ist. Und dann kann man anfangen, Automatisierung oben drauf zu setzen. Und wenn das funktioniert, dann kann man auch irgendwo mit KI rumspielen und da Sachen dann halt beschleunigen für Texterstellung oder Auswertung oder sonst irgendwas. Es sei denn, es sind reine KI-Projekte, wo jetzt jemand sagt, ja, ich muss jetzt zum Beispiel Umfragen auswerten. Ja, das gibt es, die machen dann Unternehmensbefragungen und möchten die möglichst automatisiert auswerten oder kategorisieren. Und das kann man natürlich dann halt sofort mit KI machen. Genau. Aber erstmal versuche ich mich in diesem KI-Bereich so ein bisschen bedeckt zu halten.
Wenn ich jetzt höre, du gehst in Unternehmen und zeichnest mit denen erstmal Prozesse auf. Ich habe auch 10 Jahre lang im Unternehmen gearbeitet und kenne, wie so Prozesse manchmal aussehen. Manchmal ist ja sowas, also wenn man jetzt so eine Art Audit macht, letztendlich ist es ja sowas, ne? Wenn man erstmal guckt, was gibt es überhaupt? Was ist da eine Erhebung? Dann kann es ja auch manchmal dazu kommen, dass man feststellt, was machen wir hier eigentlich für komische Prozesse? Was sind das eigentlich für Zeitfresser? Also wie oft sind diese Erhebungen am Anfang eigentlich der Startschuss dafür, dass die ganze Arbeitsweise des Unternehmens eigentlich überdacht werden muss?
Genau, das ist der Optimalfall, dass der Augenöffner direkt aus dem Team kommt und die sagen, echt jetzt? Wir geben die Sachen 3-mal ein. Das ist denen nicht klar. Ja, also das ist auch manchmal noch so, dass es auch einigen nicht auffällt während eines Digitalisierungsprozesses, dass man sagt, ja, ey, wir haben jetzt diese Daten, die haben wir jetzt nur hier vorne einmal eingegeben. Und die sind die ganze Zeit abrufbar und manipulierbar über den gesamten Prozess hinweg. Die dann immer noch sagen, ja, ich sehe das nicht, was uns das bringt. Die wollen lieber Adressdaten irgendwie in 3 verschiedene Tools eingeben, und wenn man da einen Fehler drin hat oder die geändert werden, muss es in 3 Tools nochmal geändert werden. Das hat man zwischendurch immer mal. Aber letzten Endes geht es genau darum, was du sagtest, dass man sich die Prozesse anguckt und dann sagt, echt jetzt? Krass. Lass uns das wegschmeißen, lass uns das nochmal neu machen, und gleichzeitig ist es so Audit. Ich versuche normalerweise auch das Wort Prozesse zu vermeiden, weil viele sagen dann so, ey, Prozesse, nee, ich möchte jetzt Digitalisierung machen, ich möchte nichts mit Prozessen machen. Und meine Frau ist da so ein bisschen mein Sparring-Partner, die dann sagt, hey Daniel, nenn das nicht Prozesse, sondern sag, du kommst in das Unternehmen und guckst dir an, was die den Tag machen, und dann schreiben wir das auf. So, also das einfach nochmal ein bisschen reframen. Und weil wenn du im großen Unternehmen warst, dann kennst du ja bestimmt diese Diagramme, riesige Entscheidungsdiagramme, und das braucht man gar nicht so in der, klar, man kann das dann nachher runterbrechen auf so eine Diagrammart, aber letzten Endes braucht man halt einen Ablauf, und dass der einmal strukturiert erfasst ist. Und dass man sagt, ja, okay, ich versuche das halt mit Post-its zu machen, und dann wird das in Miro-Board nochmal vernünftig aufgeschrieben, dass man es digital hat. Und dann kann man alle anderen Sachen auch nochmal ableiten, wenn man das machen möchte. Ja, und aber wichtig ist, dass halt einmal der grobe Ablauf festgehalten ist, wo werden Daten erfasst, wo werden sie gespeichert und kann ich darauf später wieder zugreifen.
Also ich war eher in der Sorte Unternehmen, wo immer gesagt wurde, das machen wir schon immer so. Das ist immer ein super Startpunkt für Optimierung. Da hat man die richtigen Leute erwischt. Lass mal uns da ein bisschen tiefer reingehen. Was sind so typische Branchen, die du da unterstützt und berätst?
Ich habe das Handwerk mit dabei, weil ich sehr lange auch im Handwerk gearbeitet habe und da natürlich dann auch die Sorgen und Nöte kenne. Und ich habe aber auch einfache Dienstleister, B2B-Dienstleister mit dabei und Coaches und Berater sind einige mit irgendwie reingerutscht, aber gar nicht so, dass ich die so auf der als Zielkundengruppe irgendwie hatte. Aber ich glaube, Dienstleister sind schon mehr die Zielgruppe. B2B. Jetzt kam zwischendurch ein B2C-Dienstleister mit da rein, wobei der hat beides, B2B und B2C. Und das klappt natürlich auch, aber ich glaube, B2B-Dienstleistungen, das sind dann halt schon doch eher die, die so das Gros abbilden. Und ich kann das gar nicht so ganz genau sagen, wer jetzt halt irgendwie einfacher damit klarkommt. Es gibt halt Unternehmen, die haben von sich aus halt irgendwie eine Kultur, die sind halt immer irgendwie mit dabei und die wollen halt irgendwie vorankommen. Und wenn das halt nicht klappt, dann merkt man halt auch, dass es irgendwo im Unternehmen hakt. Also da gibt es dann halt eben diese Vernetzung zwischen Digitalisierung und Organisationsentwicklung. Bei einigen flutscht das dann halt eben so durch. Ne? Die sagen halt so, ey, wir wollen digitalisieren, mach das mal mit uns. Und das läuft so durch. Und dann haben wir andere, die sagen, ja, wir wollen digitalisieren. Und das hakt an allen Stellen. Weil Prozesse nicht klar sind, weil Führungsthemen unklar sind, weil das Projekt von der Geschäftsführung halt irgendwie zu wenig vorangetrieben wird und die einzelnen Mitarbeiter keine Entscheidungskompetenz haben, um Sachen denn neu zu machen. Und dann zieht sich das wie ein Kaugummi. Und aber das weiß man vorher manchmal nicht. Und das ist dann halt eben Daily Business, ja.
Aber ich stelle mir das ganz spannend vor, weil am Ende bist du dann ja fast Führungskräftecoach, weil sowas kann ja auch wirklich clashen, nicht? Wenn dann auf einmal Mitarbeiter, wenn rauskommt, dass eigentlich Zuständigkeiten auch nicht geklärt sind, wer macht eigentlich die Stelle weiter, wenn es da liegt und so weiter. Oder dass rauskommt, einer macht viel mehr als der Rest, so nach dem Motto. Und dann bist du ja automatisch in so einer Thematik, wo es dann natürlich auch darum geht, so ein Team irgendwie ja in vielleicht einem Diskurs zu betreuen, dass die da irgendwie weiterkommen und sich an solchen Themen dann nicht zerlegen gegenseitig, weil das ist ja auch nicht der Wunsch. Also du bist ja am Ende, bist du dann ja wahrscheinlich auch schon wieder Coach für die Leute, die da in den Teams sind.
Ja, ein bisschen, genau. Also das geht halt vor allem darum, dann halt so, ey, wird der Prozess eingestellt? Warum ist es wichtig, dass es gemacht wird? Warum ist es wichtig, dass der Prozess immer gleich läuft? Das hat ja mehrere Gründe. Einmal, dass überhaupt eine Automatisierung stattfinden kann. Weil wenn man am Prozess dran vorbeiarbeitet, dann funktioniert ein Computersystem auch nicht. Und andererseits ist es so, dass es halt eben ganz klar die Arbeit vereinfacht. Also wenn man anfängt, Prozesse zu digitalisieren und sichtbar zu machen, dann macht man ein Stück weit ja auch Arbeit sichtbar. So, man macht Arbeit transparent. Ja, wo ist jetzt gerade der Status in dem und dem Projekt? Man kann die Dokumentationen einsehen von dem Projekt. Das verschwindet halt nicht in den E-Mail-Postfächern von den Mitarbeitern, sondern da können dann halt eben die Projektleiter oder die Führungskräfte dann nochmal reingucken, was denn da geschrieben wurde und so. Und das weckt natürlich auch Ängste. Ne? Also das ist dann so dieses typische, dann sieht ja mein Chef, was ich mache.
Ja. Beziehungsweise, dass ich nichts mache.
Genau, das ist so und das weckt bei einigen Unbehagen und einige finden das ganz gut, damit sie auch gesehen werden, wie viel sie am Tag machen. So, und das ist dann halt, das wird manchmal tatsächlich zum Problem. Und das mache ich dann, diese Betreuung mache ich dann nicht weiter. Das macht ein Kollege von mir, mit dem ich zusammenarbeite, und der übernimmt dann den Part der Organisationsentwicklung. Das ist dann wirklich Führungskräfteentwicklung, Organisationsentwicklung wo das dann eben an der Stelle weitergeht, wo man dann halt merkt, ja, das Digitalisierungsprojekt muss dann ein bisschen ruhen, man muss dann an anderer Stelle erstmal weitermachen, damit so ein Projekt weiter vorangeführt wird. Und das sind aber wirklich spannende Punkte und manchmal sind die auch gar nicht lösbar. Ne? Also wenn da irgendetwas da ist, wo halt auch ein Mitarbeiter ganz, ganz starke Kompetenzen haben in ihren Entscheidungsbereich und einfach sagen so, ey, ich benutze das System nicht, wir haben ein eigenes System, was funktioniert, dann kann man nur versuchen, das zu integrieren, das andere System, was die haben, weil die sagen natürlich dann nicht, ja, ich schmeiße jetzt meinen gesamten Prozess über Bord, der halt für uns funktioniert und nur weil der bei euch nicht funktioniert, müssen wir uns ja nicht umstellen. So, und das sind dann aber auch wieder Themen, die dann ein bisschen größer aufgezogen werden müssen,
ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Was würdest du denn sagen, so welche Prinzipien aus der Arbeit mit KI und Automatisierung hast du für dich privat auch übernommen? Also was davon nutzt du für dich selbst?
Na, es gibt so ein Leitmotto, weniger ist mehr. Wenn man mit Prozessen arbeitet, dann kann man Prozesse ganz, ganz komplex gestalten und kompliziert. Das verzögert aber nur Arbeit. Ne? Also es ist dann halt irgendwie dieses Eintauchen in Prozesse des Prozesses wegen. So ein bisschen überall eine Schleife dranhängen oder so. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen so einer der obersten Punkte. Mach es einfach, keep it simple. Und das übernehme ich natürlich auch für mich. Also wo ich mir auch denke, ist das ein Kunde, der zu mir passt? Oder schweife ich zu sehr ab und muss mir dann halt zu viel noch obendrauf schaffen? Ist das ein Bereich, wo ich mich erst sehr stark einarbeiten muss? Oder das zerschießt ja meine gesamte Planung. Ja, das kann dann auch eben sein, ja, wenn man dann so etwas macht, ja, dann weiß man, dass man halt wochenlang irgendwie abends sich noch Sachen ranschaffen muss. Und das versuche ich für mich auch zu beherzigen und zu sagen, nee, das passt nicht in meinen Prozess rein. Und ich mache es möglichst einfach. Natürlich habe ich auch kleinere Automatisierungen. Also zum Beispiel eine Geheimhaltungsvereinbarung kann ich per Klick irgendwie erstellen und solche Sachen. Teilweise auch Projektangebote automatisiert erstellen mit KI. Und das erleichtert mir natürlich auch die Arbeit. Und das ist so ein bisschen auch so der Punkt, da möchte ich dran arbeiten, dass ich das möglichst einfach halte und auch mein Business ein bisschen durchautomatisiere.
Ja. Super, super spannend. Danke dir für die Einblicke. Wir haben hier schon wieder ordentlich Minuten auf der Uhr. Ich muss immer ein bisschen gucken, dass ich hier nicht zu lange frage. Ich habe jetzt zum Ende noch 10 Entweder-Oder-Fragen an dich. Und Achtung, Achtung, liebe Dauerhörer, diese Fragen sind individuell auf Daniel zugeschnitten. Ich hatte eine ganze Zeit lang immer die gleichen 10 Fragen hinten. Und da wurde dann irgendwann mal gesagt, das wäre schön, wenn da mal ein paar andere kämen. Die gibt es jetzt seit kurzem und du darfst davon schon Nutznießer sein. Und es gibt jetzt 10 konkrete Fragen für dich. Ich würde gern Folgendes wissen. Entweder oder einfach nur sagen aus dem Bauch, was es ist. Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule. Leider.
Kalender-App oder handschriftlicher Planer?
Kalender-App.
Alles durchplanen oder lieber spontan reagieren?
Halb-halb.
Erst E-Mails oder Kaffee?
Kaffee.
To-Do-Liste oder im Kopf sortieren?
To-Do-Liste.
Fokusarbeit in Stille oder mit Musik im Hintergrund?
In Stille.
Arbeitspausen draußen oder am Schreibtisch?
Oh, das ist schwer. Am liebsten draußen.
Mhm. So, jetzt die Wahl. Kinder ins Bett bringen oder Abendtermin mit Kunden?
Kinder ins Bett bringen.
Okay, und jetzt eine, die passt wirklich konkret auf dich, bevor ich wusste, was du heute sagen würdest. 5 kleine Tasks abhaken oder einen großen Brocken erledigen?
Einen großen Brocken erledigen.
Mhm. Und Feierabend pünktlich oder erst, wenn es fertig ist?
Gezwungenermaßen pünktlich und dann abends nochmal dranhängen. Ja. Da kommt ja wieder die Nachteule ins Spiel.
Ja. Ja. Sehr gute Kombi. Vielen Dank, Daniel. Das war's. Du hast meine 10 Fragen geschafft und vielen Dank für deine spannenden Einblicke auch in euer sehr modernes Familienmodell. Und ich finde es sehr interessant, was du machst. Werd da weiter dranbleiben auf LinkedIn und überall, wo man dich findet, findet man natürlich alles in den Shownotes. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, liebe Lisa.
Sehr, sehr gern. Das war sie also, die neue Episode von Mama macht Business. Wenn sie dir gut gefallen hat, dann teile sie unbedingt auch mit anderen selbstständigen Müttern und Vätern. Und wenn dir der ganze Podcast gut gefällt, dann abonnier ihn unbedingt und lass eine Bewertung da oder schreib eine Rezension. Das war Mama macht Business, eine Produktion von Liebenau Media.